Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast mit den beiden Medizinmännern. Und heute kommen wir wieder live aus Bochum-Wattenscheid. An meiner Seite der allseits bekannte und von mir sehr verehrte Dr. Matthias Mamke.
Hast du allseits oder altseits bekannte?
Abseits.
Abseits. Im Abseits stehende Dr. Mamke halt, ja. Ich freue mich, dass auch du heute wieder hier bei mir in meinen Räumlichkeiten als Gaste wirkst zu einem Thema, wo ich sage...
Wo wir beide keine Ahnung von haben.
Genau, wir haben keine Ahnung. Das Thema ist...
Frauenerkrankungen.
Habe ich nicht. Ich erlebe Frauen immer als gesunde, intelligente, attraktive, eloquente, sportliche, offene, Wesen. Warmherzige... Hast du Wesen oder Besen gesagt?
Wesen.
Wesen, ich wollte schon sagen. Wesen.
Richtig, so sind sie auch. Und aber es soll ja hier dieser Podcast soll ja keine Lobhudelei werden. Es soll ja auch ein bisschen informativ sein. Und zwar gibt es im Gegensatz zu Männern natürlich bei Frauen einige Erkrankungen, die da häufiger sind, wo Frauen vielleicht eher drüber nachdenken müssen. Natürlich klassische Frauenerkrankungen. Aber es gibt natürlich auch Erkrankungen, die einfach grundsätzlich bei Männern auch auftreten könnten, bei Frauen aber deutlich höher oder deutlich häufiger vorkommen. Und darüber wollen wir heute reden und vielleicht finden wir heraus in unserem bescheidenen Wissen, ob wir da noch eine Antwort darauf finden, warum das so ist. Kennst du Frauenerkrankungen? Hast du mal Gynäkologie gemacht oder irgendwas mit Frauen?
Wenn ich an das Thema Gynäkologie denke, dann denke ich mal mein gynäkologisches Praktikum im Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langdreher. Dieses Praktikum mussten wir Studenten alle mal durchlaufen.
Da war ich auch. Da bin ich aus dem OP geflogen.
Weißt du noch, wie der Doktor hieß, der nur noch für diesen Studentenunterricht zuständig war? Kannst du auf den Namen? Ich komme nicht drauf. Ich überleg's gerade.
Das war Dr. Kuschel.
Dr. Kuschel, genau. Keine Namen nennen halt. Ja. Und Dr. Kuschel, die Gynäkologie ist ja wie die Orthopädie, wie die Urologie ein kleines operatives Fach und wir mit unserem Intelligenzquotienten mussten uns auf ein kleines operatives Fach festlegen und bevor irgendwie das Interesse aufgekommen ist, Gynäkologie zu machen, war ich im Praktikum bei Dr. Kuschel und wir waren im OP und wir sollten eine knapp 80-jährige Patientin intravaginal untersuchen, also die Hände.
Die Hand, es reicht mit einer.
Ja, kommt aber doch an halt, ja, je nachdem, was du greifen willst. Und ich wurde dann gebeten, meine Hand hineinzustecken, um diesen kindskopfgroßen Tumor zu ertasten. Und spätestens in dem Augenblick wusste ich, Gynäkologie, bin ich raus, will ich nie wieder was medizinisch mit zu tun haben.
Ich fand das sehr interessant. Ich habe in meiner Zeit in Norwegen auch als, ich glaube, ein Jahr lang musste ich alle 6 Wochen eine Woche Gynäkologie machen. Und ja, da habe ich natürlich relativ viel gesehen, aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt nur Spaß dran hatte. Es war interessant, aber hat mich jetzt nicht so weiter gefesselt, dass ich sagen würde, da musst du jetzt deine Karriere dann suchen. Was natürlich super spannend ist, und das habe ich eben auch mitgemacht, ist eben natürlich die Geburtshilfe. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer und fand ich super spannend, super interessant, immer noch bis heute.
Super spannend, Geburtshilfe. Warst du bei den Geburten deiner Kinder dabei?
Ja, klar.
Hast du geholfen?
Ich war der einzige Arzt da. Ist wirklich wahr. Und beim zweiten Mal war gar kein Arzt da, außer mir. Und da habe ich dann nachher auch die Plazenta, die
ich kann mich noch an deinen Spruch erinnern. Du hast gesagt, wer das Kind reinschiebt, kann es auch rausholen.
Sehr witzig. Die Jungs sind gut erzogen, sind von alleine gekommen. Ja, das ist wirklich wahr. Und bei der ersten Geburt, da kam dann irgendeiner, der hatte aber die ganze Zeit telefoniert und ging dann aber nach ein paar Minuten wieder. Wir hatten aber auch wirklich, muss ich sagen, eine super, super, super Hebamme. Und die ist so souverän gewesen. Das war ja, was ich schon mal erzählt hatte aus meiner Zeit in Norwegen. Da hieß es immer, Mutter und Kind gesund, trotz Arzt. Und so war das eben früher.
Also bei mir war es so, ich habe entbunden in dem Krankenhaus, wo ich auch tätig war. Und wir hatten zur damaligen Zeit einen Professor in Bochum, der an 2 Standorten zugegen war. Und ich habe alles in meinem Klinikum gesagt und wenn meine Frau da im Kreißsaal liegt, bitte gucken, dass der Professor nicht kommt, den will ich nicht haben halt, ja. Und er hatte irgendwie spitz gekriegt, dass meine Frau und ich als Angehörige des Hauses da im Kreißsaal waren und meine Frau kannte ihn auch, also meine Ex-Frau aus dem Studium und wir haben gesagt, nicht, bitte nicht. Und dann ging die Tür auf und dann war er da und wir dachten, kacke, kacke. das Kind hat es trotzdem geschafft, wohlbehalten auf die Welt zu kommen. Und es war ein Erlebnis. Und ja.
Aber es ist in der Situation wirklich, wenn du da natürlich einen schönen Start hast und alles harmonisch läuft, ist gerade für die Frau, die da hormongefüllt liegt, natürlich ein ganz wichtiger Faktor, als wenn du dann schon wieder sagst, Scheiß, den will ich hier nicht sehen. Das ist wie auf deiner Party, wo Leute kommen, die du nicht einlädst.
Genauso ist es. Das ist ja ein erlauchter Kreis, den du da hast, und es wird sanfte Musik gespielt und dann erwischst du auf einmal den Gynäkologen, der bei deiner Ex-Frau dann so am Bauch draufdrückt, dass das Kind runterkommt. Unten steht die Hebamme und sagt, komm raus. Und du stehst und denkst so, hältst die Hand und sagst, alles wird gut. Sei ganz entspannt. Ja.
Das sind schöne, interessante und Momente, genau, die man nie vergisst.
Man freut sich auf den Moment, wo man die Schere hat und die Nabelschnur durchschneidet und sagt, können wir das noch mit als Andenken nach Hause nehmen?
Hast du dann noch ein paar Wochen gehabt und dann willst du nicht mehr haben.
Das Kätzchen.
Das Kätzchen. Es gibt ja Erkrankungen, die Männer und Frauen beide bekommen können, also nicht speziell organbezogen. Ja,
Husten, Schnupfen,
Heiserkeit.
Ja, genau, so ist es.
Haben Frauen das häufiger als Männer?
Es geistert immer dieser Begriff der Männergrippe. Ja, Männerschnupfen und so. Also ich meine, Frauen sind da sehr empfindlich, was das angeht.
Weiß ich nicht. Muss ich sagen, habe ich keine Ahnung.
Weißt du nicht?
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, grundsätzlich von der Natur her sind die Frauen da als deutlich rustikaler und stabiler gebaut für gewisse Dinge. Gerade in den Zeiten der Schwangerschaften und um die Schwangerschaft herum sind die schon sehr hormonell so auch vom Immunsystem gepusht, dass die schon vieles mehr wegstecken als Männer. Aber das heißt ja nicht umsonst das starke Geschlecht. Also so ganz ohne sind die nicht, finde ich.
Wer ist jetzt das starke Geschlecht?
Wenn du willst.
Also was machst du denn gerade für eine Lobdudelei? Das ist genau das Gegenteil von dem, was du sonst immer sagst, wenn wir unterwegs sind und so um die Häuser ziehen halt, ja. Das ist so, guck mal hier, der Dr. Julius ist unser Frauenversteher. Ja, damals, ich glaube, das war auf RTL, da gab es die Serie Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Das sollte initial heißen Dr. Med Patrick Julius, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, wurde aber abgesagt halt,
weil er keine
blonden Haare hatte. Und deswegen hat man Sigmar Solbach genommen, anstatt Patrick Julius.
Ja, das ist richtig. Das war ich auch ein bisschen traurig.
Ja, aber damals durftest du da mitspielen bei Ein Schloss am Wörthersee.
Da habe ich...
Weißt du noch? Du hast den Postboten gespielt, der Roy Black die Post Brief gebracht hat.
Gemacht und da hat er auch genommen, die Post.
Da war er begeistert halt.
Nee, ich habe viel Fernsehluft geschnuppert, aber darüber wollen wir nicht reden. Eine Zystitis, eine Blasenentzündung. Warum kriegen die Frauen die häufiger als Männer?
Kommt immer auf den Partner an.
Kommt gar nicht immer auf den Partner
an. Ja, kommt auch auf den Partner an letztendlich. Nein, ganz einfach, weil die Wege kürzer sind bei einer Frau.
Aha.
Ja.
Erzähl.
Die Harnröhre zum Beispiel, die ist viel, viel kürzer. Also, wenn man das jetzt mit deiner Harnröhre vergleicht, ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied. Weil die Harnröhrenlänge hängt ja immer ab von der Gliedgröße. Und wenn du ein kleines Glied hast, ist die Harnröhre auch nicht länger. So muss man das definieren. Also, andersherum ist das so, bei einem richtigen Kerl, ja, brauchst du 100% oder 300% mehr Bakterien, bis die wirklich dann die Blase erreichen, aufgrund der langen Strecke. Aber eine Frau, die ja nur einen kleinen Weg hat, wie viel Zentimeter sind das, ne?
5.
Weiß ich auch nicht, aber ich sag jetzt einfach mal 2 oder 3 oder 4. Nee,
ist schon mehr.
Ja, ist schon
aber,
mehr halt. Ja.
Aber die läuft bei der Frau eben gerade, ne? Die läuft einfach gerade und beim Mann musst du ja aufgrund einmal durch das Glied, dann wieder an der Prostata vorbei und dann wieder hoch in die Blase. Die hat so einen S-förmigen Verlauf. Und das ist natürlich, da ist es viel schwieriger, als wenn du von A nach B latschst.
Aber eigentlich, das ist ja wie eine Leiter. Auf einer Leiter kommst du auch schnell höher als an der glatten Wand hoch.
Lange Leiter hast du, ist das keine Lust mehr. Irgendwann sagst du auch keine Lust mehr.
Dann bleib ich lieber unten. Ja.
Das ist richtig.
Und dann wird's ja auch irgendwann rausgespült. Das heißt, wenn du den Verdacht hast, da tut sich was an, dann sind wir wieder dabei, die Nierentätigkeit anzuregen und natürlich durchzuspülen ohne Ende. Als kleiner Tipp.
Was ist denn die Honeymoon-Zystitis?
Die Honeymoon-Zystitis, Honigmondblasenentzündung. Das hast du mir damals erzählt, als du geheiratet hattest auf diesem Schloss und dann in die Flitterwochen gefahren bist und eine Woche später, da hatte deine Frau Schmerzen halt. Das ist letztendlich so, wenn dieses Gebiet da unten sehr strapaziert wird, dann wird es sehr empfänglich und dann steigen die Keime viel schneller ein. Das heißt, das ist gereizt und in den Flitterwochen, da ist man ja noch verliebt, da brodelt die Lust noch, man möchte vielleicht auch schon beim ersten Kind arbeiten, wenn es nicht schon da ist.
Das passiert manchmal auch.
So ist es, also zumindest ist eins, von dem man weiß. Und ich glaube einfach durch die hohe Beanspruchung des Gewebes in diesem Genitalbereich wird man empfänglicher für bakterielle Infektionen.
Ich hätte es nicht schöner sagen können. Genauso ist es. Viel Traffic passiert dann mehr, ne?
Hatten meine Partnerin nie.
Hatten sie nie, brauchen Nein. sie keinen. Also wenn sie keine Angst haben müssen, dann davor. Das ist ja wirklich so. Dann führt uns das gleich nächst zu einem Organ, was wir Männer und Frauen auch beide haben. Das ist die Schilddrüse oder wie ich gerne sage, die Schildkröte. Die Schilddrüsenunterfunktion, die Hypothyreose. Die, wenn du mal so guckst bei den Patientinnen und Patienten, die du so hast, also du musst ja nicht so viel auf die Medikamentenliste gucken. Das machen wir ja mehr, wenn die bei uns operiert werden. Aber da ist mir schon immer aufgefallen, dass bei den Frauen häufiger steht Schilddrüsenunterfunktion als bei Männern. Glaubst du, dass so ist oder ist es nur mein subjektiver Eindruck? Oder hast du da Erfahrung mit der Schilddrüsenunterfunktion, die macht dich die macht dich müde, die macht dich schlapp, die macht die Haare stumpf.
Macht dich dick.
Macht dich auch dick, genau. Ja. Und die Schilddrüsenunterfunktion, die ist ein bisschen wie auf Kokain.
Ich kenne mir seine Schilddrüsenüberfunktion als auch Kokain. Während du das gesagt hast, habe ich gerade drüber nachgedacht, ob das wirklich so ist und ob man sagt, irgendwann ist die Laborkontrolle oder die Untersuchung der Parameter bei einer Frau viel schneller als beim Mann. Und deswegen fällt das eher auf und deswegen kriegen die Männer eher die Medikation dagegen. Die Frauen kommen ganz durcheinander. Vielleicht
ist meine meistens ist es ja doch so, dass die Symptome kommen und dann werden sie entsprechend anbehandelt.
Dann würde ich sagen, haben mehr Frauen Schilddrüse als Männer.
Ja, ist auch so. Und das war bei mir auch so der subjektive Eindruck. Verhältnis 5:1, der ist schon ganz ordentlich. Warum, weiß ich nicht. Muss ich sagen.
Ich auch nicht.
Nicht rausgefunden, kann ich nicht
Hat
sagen.
Hat noch kein Endokrinologe mit mir drüber gesprochen.
Und du sprichst viel mit Endokrinologen.
Ich bin mittlerweile ein halber Endokrinologe. Ja, aber nur was den Knochenstoffwechsel angeht. Schilddrüse ist nicht so mein Steckenpferd.
Und dann hätte ich noch eins im Angebot.
Ich bin gespannt.
Was auch beide haben, das ist das Gehirn. Hm. Und da geht es um das traurige und heftige Thema Schlaganfall. Auch da sind die Frauen überrepräsentiert gegenüber den Männern. Da reden wir aber darüber, dass das eher bei älteren Frauen ist. Und da kommen wir zu dem, was du eben sagtest, dass eben Frauen älter werden als Männer und dadurch eben natürlich eher und länger Zeit besteht, Ärger zu bekommen, Durchblutungsstörungen zu bekommen, Schlaganfall zu bekommen, als Männer eben, die vorher schon woanders dann gestorben sind.
Mein Reden.
Dein Reden. So, jetzt haben wir natürlich die Erkrankung, die ich der Frau alleine zu. Ja, bitte.
Ja, Brust.
Ach so, ich wollte den Satz noch beenden eigentlich.
Ach so, Entschuldigung, bitte. Also da war die Sprechpause so lang, dass genau. Ich dachte, du hättest schon beendet. Das kenne ich von zu Hause aus, weißt du? Und dann wird mir wieder vorgeworfen, dass ich ins Wort gefallen bin, obwohl ich schon eine Minute gewartet habe.
Das ist sehr gut. Das ist eben, natürlich gibt es auch die Erkrankung, die nur Frauen bekommen, aufgrund ihrer Anatomie, die eben da bei den Frauen Organe hat und vorstellt, die der Mann nicht hat. Und da fangen wir mit der Brust an, Matthias. Können Männer denn keinen Brustkrebs bekommen?
Doch, sicher.
Ah.
Das ist mir ganz wichtig. Und ich hatte jemanden im Studium, einen Kommilitonen, der hatte einen Knoten in der Brust als junger Kerl. Ja, das war der auch so um die 25, wie wir damals. Und der musste operiert werden. Und das war ein gutartiger Tumor halt, aber war ein Tumor in seiner Brust. Und der Junge war richtig gut im Training drin letztendlich.
Gut, da weißt du, wo es herkommt. Vielleicht.
Vielleicht war es irgendwo eine kleine Verletzung, eine Fibrose. Ja,
oder auch mal nachgeholfen.
Nein, der hat nicht nachgeholfen. Der war safe. Der ist auch Manta gefahren. Der war definitiv safe.
Na dann, wenn der Manta gefahren ist, wird er natürlich
kein Manta, großer Pumper, kräftig halt. Und dann ist er Anästhesist geworden halt.
Ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
Ja, Namen nenne ich natürlich nicht. Da bleiben wir. Bleibt beim Dr. Kuschel.
Ja,
der Dr. Kuschel war es aber nicht.
Der war es nicht, nein. Ja, Brustkrebs, aber eben bei Frauen natürlich wirklich eine massive Häufung und wirklich ein katastrophales Ding. Ne?
Hab ich heute noch eine Patientin gesehen halt mit Beschwerden im Bereich Brustkorb halt, siehst du, oder gehört ja zur Anamnese mit halt, ja, Chemotherapie, Mammakarzinom, eine Brust fehlt letztendlich. Das ist und trifft halt viele junge Leute. Genetisch kannst du es auch haben.
Genau, genetisch ist sehr gut. Also da für alle Frauen, die zuhören und Männer, die daran interessiert sind, ihre Frauen gesund zu halten, die familiäre Anamnese ist ganz wichtig. Hast du eine Tochter, hast du eine Mutter oder eine Schwester, die Brustkrebs schon hatte, hast du selber ein 20-mal höheres Risiko als Frau, auch an Brustkrebs zu erkranken. Also das ist ganz wichtig, da drauf zu achten. Und auch natürlich, es geht durch alle Altersschichten, wie du schon sagtest, auch mit Rezidiven, dass sie wiederkommen können. Aber da ist wichtiger denn je, wirklich die körperliche Selbstuntersuchung bei jedem Duschen abzutasten, denn man oder die Frau selbst hat natürlich ein Körpergefühl und weiß, wie sich das anfühlen muss, weiß, wie sich das ändert im Rahmen des Zykluses, verändert sich die Brust auch. Und da ist ganz wichtig, immer darauf zu achten. Und besonders, und damit will ich dann auch dir das Wort überleben geben, ist eben der obere, also der äußere obere Quadrant. Ne? Wenn man die Brust so
in Viertel
teilt, dann ist der oben außen, also zur rechten oder linken Schulter hin, der obere, da ist statistisch die häufigste Stelle für Krebs und da insbesondere aufpassen.
Genau, und ich muss sagen, dass ich auch öfters bei meinen Partnerinnen nachkontrolliert habe. Das heißt also, wenn man sich unsicher ist, die Frau halt, dann kann sie ihren Partner fragen, dann kann er einmal alles auch durchtesten und dabei nicht anfangen, irgendwie blöde abzugleiten, sondern es ist ein ernstes Thema und dann muss man wirklich dabei einmal bleiben und gucken halt, ja, und das kann Leben retten.
Und das ist das Einfachste, was man selber machen kann. Und dann natürlich on top kann man natürlich, der Gynäkologe kann untersuchen, Ultraschall und im schlimmsten Fall eben eine Mammographie.
Das ist ja nicht im schlimmsten Fall. Also eigentlich ist die Standarduntersuchung, wie es bei den Radiologen zur Vorsorge geht. Du machst eine klinische Untersuchung, du machst einen Ultraschall und machst dann auf jeden Fall eine Mammographie und alle drei Sachen zusammen sagen, okay, dein Risiko ist minimal, wir sehen nichts und dann ist das ein guter Verlauf.
Weil wann empfehlen die ab 40 oder wann werden die Mammographie nehmen?
Da fragst du mich was halt. Wir haben ja mehrere Zentren hier in Bochum, also spätestens ab 40, glaube ich, würde ich es allen Frauen empfehlen halt, um mal sicher zu gehen, wenn es irgendwo in jungen Jahren schon bei der Schwester oder bei der Mutter ist, dann auch frühzeitig und dann vielleicht auch eine Genanalyse machen und im schlimmsten Fall die Brust abnehmen lassen. Das klingt blöde halt und das klingt immer blöde, wenn ein Kerl das sagt halt, weil man immer sagt, gut, der hat ja kein Feingefühl oder irgendwas halt, aber ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich möchte meine Partnerin oder meine Verwandte nicht dran verlieren. Und eine Frau zeichnet sich nicht durch irgendeine Brust aus, ob groß, ob klein, ob rund, ob spitz, ob was weiß ich nicht. Eine Frau zeichnet sich durch den Charakter und durch ihr Wesen letztendlich aus. Und das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Ja, so man reduziert keine Frau auf eine Brust, sondern einfach auf das Wesen, was sie ist. Und deswegen sage ich mir, es ist wichtiger, den Menschen zu erhalten mit all seiner Persönlichkeit, anstatt eine Brust, was letztendlich aus Bindegewebe besteht.
Ich glaube, da würde auch keine Frau sagen, ach nee, mache ich nicht.
Doch, manche sind ja wirklich am Zweifeln.
Am Zweifeln, das ja, verstehe ich
da,
auch.
Das ist natürlich auch ein schwerwiegender Eingriff.
Ist auch ein Teil deiner Frau, Weiblichkeit, ja, ne, wenn du in den Spiegel guckst. Und das ist natürlich eine Sache.
Ich kenne aber auch die andere Seite bei Männern, die dann irgendwo zum Beispiel ein Blasenkarzinom haben oder Prostata. Ja, gerade bei Blase kann das auch heißen, kommt raus in jungen Jahren halt. Dann werden die auch impotent, das Risiko ist deutlich hoch. Dann ist man auch im Überlegen. Also auch diese Sachen gibt es letztendlich. Das sind schwerwiegende Entscheidungen. Aber ich bin immer so fürs Leben, auch wenn ich dann gewisse Einbußen habe. Aber mir ist der Mensch wichtiger natürlich als irgendein Körperteil.
Aber es ist ein ganz schwieriger Weg, die Selbstwahrnehmung und das Selbstgefühl. Wenn man es bei einer Blase, bei einer Prostata sieht man es erstmal nicht, aber da sieht sie, spürt es die Partnerin natürlich. Bei einer Brust ist es natürlich viel offensichtlicher und gut, trotz heute auch plastisch-chirurgischer Möglichkeiten, Teile oder vieles zu rekonstruieren, ist es trotzdem natürlich eine massive Belastung und das ist ganz wichtig, ne? Ja, Brustkrebs gerne auch natürlich in der Therapie, muss man immer an Osteoporose denken. Das ist ja bei den Frauen eher als bei Männern. Auch Männer bekommen Osteoporose, also die Knochen, das ist Knochenschwund, oder wie heißt es auf Deutsch? Weiß ich gar nicht.
Ja, Knochen, der weichen Knochenschwund letztendlich, ja.
Kommen Männer auch immer. Bei Männern geht es eben nicht so rapide, sondern eben erst im weiteren Verlauf des Lebens ab 70, 75 geht es dann langsam bergab. Bei den Frauen nach der Menopause natürlich deutlich schneller und rapide und da kann es auftreten. Muss nicht, kann sein. Ja, bitte?
Ja, hast du. Und was passiert noch mit zunehmendem Alter? Stell mir vor, du hast eine Frau und
die ist einmal,
ja, das ist schön. Die ist schwanger geworden, erste Mal, zweite Mal. Passt auch deine Frau zu. Die wird ein bisschen älter.
Aha.
Passt auch zu. Übergewicht passt nicht. Aha. Aber dann kommen auch irgendwann die Wechseljahre. Und diese ganzen hormonellen Einflüsse und die Zustand nach Schwangerschaften führen zu einer Blasensenkung und zu einer Schwäche des Beckenbodens. Und was resultiert daraus?
Inkontinenz.
Inkontinenz, Stressinkontinenz. Das fällt vielleicht mal einmal auf, wenn man auf einmal herzhaft lacht. Und das ist in einer Beziehung oder in einer Freundschaft mit dir häufig das Gefühl.
Aber bei dir hast du ja eigentlich da weniger Probleme.
Ich habe nicht zum Lachen. Aber das ist so, wenn der Patrick so ein Spaßmacher ist. Und wir sind dann nach einer Fortbildung in Düsseldorf in der Skybar. Und er erzählt einen Witz. Ja, da hat sich die Hälfte in die Hose gemacht. Ganz einfach, weil die alle einen schwachen Beckenboden haben. Aber ihr wisst dann auch, wie alt unsere weiblichen Begleiter letztendlich sind. Unsere
Groupies. Die sind alle in dem Alter.
Genau, und er sagt, guck mal, drei nasse Hosen wieder. Ja, das hat für Lacher gezeugt halt. Und Inkontinenz ist ein wichtiges Thema, darf man auch nicht verschweigen. Das ist auch das, was ich bei einer Rückenuntersuchung frage. Sind Sie inkontinent, wenn Sie lachen über die Witze von Patrick? Ja, wie kommen Sie darauf? Weil ich merke, am Rücken hat man eine Instabilität und das hängt alles miteinander zusammen, oder?
Das ist ganz wichtig, dass man das auch trainiert, auch unabhängig, wenn man gerade den Rückbildungskurs nach den Kindern hinter sich hat, das ist wirklich eine Sache, die man lebenslang weiter aktiv halten sollte. Deswegen die Bewegung, der Sport sind ganz, ganz wichtige Faktoren für ganz, ganz viele Dinge im Leben und den gesamten Gesundheitsbereich des Körpers.
Ja, und da sind wir wieder beim Beckenbodentraining, meinem Steckenpferd. Ja, das heißt.
Da waren wir schon, da sind wir schon wieder drüber hinweg.
Hab ich nicht aufgepasst, während ich gerade getrunken habe. Ich habe einfach deinem Gesichtsausdruck gelauscht, war begeistert. Ich habe mein Mineralwasser mit Kohlensäure getrunken und dachte mir, jetzt muss ich nochmal bei meinem Beckenbodentraining reden. Aber gut, dann ist das auch schon wieder vorbei.
Was natürlich wichtig ist und was bei Frauen ähnlich wie bei Männern ein ganz wichtiges Thema ist, ist eben auch da Vorsorge, Prophylaxe. Und da können natürlich viele Veränderungen, die im Unterleib stattfinden, im Bereich des Gebärmutterhalses, im Bereich der Gebärmutter, was Veränderungen an Erstentzündungen, Zellveränderungen bis hin zu Karzinomen, können natürlich da relativ sicher früh diagnostiziert werden. Und auch da gilt eben so früh wie möglich dran, damit man eben größtes Unheil bewahren kann. Ultraschall kann die ganzen weiblichen Geschlechtsorgane mit ablichten und auch die Eierstöcke zum Beispiel. Sowas muss man immer im Auge haben. Eigentlich schon routinemäßig anfangen als junge Frau, damit das eben dauerhaft immer im Rhythmus ist und da gar nicht mehr sich dran erinnern muss, sondern dass es ein Automatismus ist.
Genau. Wie beim Mann ist auch bei der Frau die Vorsorge wichtig. Ja, besser alles im Keim entdecken, als darauf warten,
nicht
entdecken und ersticken, als darauf zu warten, dass es letztendlich wuchert, Probleme macht, nicht über Sachen hinwegschauen und Zweifel letztendlich den Arzt seines Vertrauens anvertrauen und zusammen eine Lösung mittels weiterer Diagnostik finden.
Das war ein sehr medizinisches Schlusswort von dir, aber absolut wichtig. Können wir nur zu aufrufen, alle Männer wie Frauen früh dran denken, wahrnehmen. Die Angst ist bei allen Menschen da, das unangenehme Gefühl sicherlich auch bei Frauen vielleicht schon ein bisschen weniger, weil sie gewohnt sind, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Aber dennoch, insbesondere dann, wenn man einen Verdacht hat, umso wichtiger hinzugehen und es durchzustehen und im Idealfall dann, wenn was Schlimmes da ist, es früh zu erreichen, damit man eben nachher leben kann und weiterleben kann.
Nach meinen Schlussworten waren das auch deine schönen Schlussworte. Und wer darauf Lust hat, sich bei unserem nächsten After, wie nennt man das, Fortbildungsparty im Me and All Hotel in Düsseldorf bei einer Konversation mit uns beiden die Hose voll zu pinkeln, der möge das bitte unten in die Kommentare diesmal reinschreiben. Wir würden euch dann exklusive VIP-Tickets zukommen lassen für unser nächstes Event in Düsseldorf und wir würden uns freuen, dich an unserer Seite begrüßen zu können.
Ich bin jetzt sehr gespannt, wer auf dieses tolle Angebot eingeht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und munter und uns treu. Bis dann, für dich, Servus und bye.
Also Patrick, ein Versuch war es wert.
Ein Versuch kann man es ja mal.
Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick.
Und Fragen schickt ihr an uns auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Wir hören uns.